Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Hallo. Bildung hängt vom elterlichen Finanzpolster ab in Deutschland. Der Zusammenhang ist bekannt und oft kritisiert. Weniger präsent ist allerdings ein anderer, ebenfalls nicht ganz unwichtiger Faktor, nämlich der Wohnort. Anders formuliert, meine Chancen hängen davon ab, wo meine Schule steht. An der sprichwörtlichen Milchkanne, wo jedes Schuljahr aufs Neue diskutiert wird, ob die Schule im kommenden Jahr dicht macht, oder in der Stadt. Das Bildungsgefälle Stadt-Land, das ist Thema heute in Campus und Karriere. Und wir werden gleich sehen, Bildung auf dem Land gleich schlecht, Bildung in der Stadt gleich super. So einfach ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Bildungschancen hängen auch vom Wohnort ab. Darauf weisen ja zum Beispiel Ländervergleichsstudien immer wieder hin, etwa der Ländermonitor. Aber mal jenseits der Ländergrenzen gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den Regionen, den ländlichen und den urbanen. Was das wirklich für Unterschiede sind, wie groß die wirklich sind, das hat der Aktionsrat Bildung in seinem aktuellen Gutachten in den Fokus genommen. Und ich will ein Ergebnis schon mal ein bisschen vorwegnehmen, nämlich dass ein eindeutiges Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land, das gibt es so nicht. Am Telefon ist jetzt Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg und Vorsitzender des Expertengremiums im Aktionsrat Bildung. Herr Lenzen, hallo.
Ich grüße Sie.
Also, ich fange jetzt mal trotzdem so an. Wo habe ich denn die besseren Bildungschancen? Auf dem Land oder in der Stadt? Und jetzt werden Sie vermutlich Ihren Satz anfangen mit kommt drauf an.
Nein, es ist so, dass in vielen Bildungsbereichen die Chancen auf dem Land inzwischen besser sind. Und umgekehrt natürlich dann in den städtischen Bereichen schlechter. Das hat damit zu tun, dass in vielen Bundesländern in den zurückliegenden Jahrzehnten sehr stark in die ländlichen Regionen investiert worden ist, weil das aus heutiger Sicht Vorurteil vor 30 Jahren ja richtig war, dass die ländlichen Regionen benachteiligt sind und dass auch aufgrund der damals stattfindenden Landflucht dort eine Ausdünnung in besonderem Maße stattgefunden hat. Inzwischen ist diese Landflucht über weite Strecken gestoppt. Das stimmt einfach nicht mehr. Das heißt, die ländlichen Regionen sind attraktiv, um dort zu leben und zu wohnen für viele. Und folglich hat sich natürlich auch die Bildungssituation dort geändert.
Machen wir es mal konkret an bestimmten Bereichen. Also kann man das jetzt für den gesamten Bildungsbereich von Primar oder auch von frühkindlicher Bildung über Primar bis hin zur tertiären und beruflichen Bildung sagen? Oder gibt es da Unterschiede im Einzelnen?
Man muss das ein bisschen unterscheiden. Sehr gut versorgt ist die ländliche Region oder die Regionen im Bereich der frühkindlichen Bildung, also Krippen, Kindergärten und auch im Bereich der Grundschulen. Es sind teilweise sogar Neugründungen hinzugekommen, allerdings auch, aber unabhängig von der Region, gelegentlich Streichungen von Grundschulen. Deswegen empfehlen wir dringend, diesen Status zu erhalten. Denn es ist natürlich leicht denkbar, dass man aus so einem Gutachten schließt, man kann jetzt da nachlassen mit den Investitionen. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, also gerade für den Bereich frühkindliche Bildung und Primarstufe ist es auch wichtig, diese Standorte attraktiv für das Personal, für das pädagogische Personal zu halten, damit man überhaupt dann auch die richtigen Leute findet. Dass man das braucht, haben wir daran auch feststellen können, dass ein weiteres landläufiges Vorurteil, dass auf dem Lande die Kinder eher von den Müttern erzogen würden und großgezogen würden, einfach nicht zutrifft. Die Beschäftigungsverhältnisse sind ähnlich wie in den Städten. Mit anderen Worten, die Möglichkeiten, kleine Kinder zu bilden und auch in einer Kinderkrippe, in einem Kindergarten sich aufhalten zu lassen, diese Möglichkeiten haben erst dazu geführt, dass auch die jungen Frauen überhaupt in der Lage sind, auch in ländlichen Regionen zu arbeiten.
Ja, interessant ist ja, dass ja gerade was jetzt frühkindliche Bildung angeht, die Städte ja eher ins enorme Hintertreffen geraten sind, weil sie dem Ausbau ja gar nicht mehr hinterhergekommen sind, oder?
Das ist richtig, das gilt für viele Städte. Das heißt, die Aufmerksamkeit muss sich, obwohl was anderes vielleicht erwartet gewesen wäre, für die Zukunft insbesondere auf die Städte richten. Hier gibt es Nachholbedarf, der sich im Übrigen auch spiegelt in dem Unterschied von Leistungen. Wenn Sie etwa die Leseleistungen sich anschauen, die sind durchschnittlich im städtischen Bereich ein halbes Lernjahr hinter den Leistungen der ländlichen Regionen. Und im Bereich der nicht-gymnasialen Schulen ist es sogar so, dass die durchschnittlichen Leistungen ein ganzes Jahr hinter den ländlichen Regionen liegen. Also mit anderen Worten, wenn wir Disparitäten beseitigen wollen, die im Moment zulasten der Städte existieren, dann muss dort investiert werden.
Könnte man denn jetzt bezogen auf die Stadt vielleicht eher von einem nicht Stadt-Land-Gefälle, sondern von einem, ich sage jetzt mal Kiez-Kiez oder als Kölner Fädel-Fädel-Gefälle sprechen?
Also es gibt sicher auch innerhalb von Städten Differenzen, das ist ja klar, das hängt dann mit der Wohnbevölkerung zusammen. Wenn man das aber insgesamt betrachtet, dann ist es so, dass die Attraktivität der großen Städte natürlich hoch ist für junge Leute, für Migranten, die zu einem großen Teil auch dort sich angesiedelt haben, mit erheblichen Teilen, wo Deutsch nicht einmal die Familiensprache, geschweige denn eine Bildungssprache wäre. Und dieses Defizit schlägt dann natürlich möglicherweise über 1, 2, 3 Generationen durch und bringt eine ganze Reihe von Folgeproblemen mit sich. Also nochmal, die Städte sind wichtig, müssen in besonderer Weise gefördert werden. Umgekehrt ist es so, wenn Sie einen Blick werfen zum Beispiel auf den Hochschulbereich, dann galt ja auch hier ein Vorurteil zu sagen, naja, die Leute vom Lande, die müssen alle ganz weit weg in irgendeine Stadt ziehen, entfernt vom Elternhaus und so weiter. Auch das ist falsch. Wir haben allein innerhalb von nicht mal 30 Jahren eine Steigerung der Zahl der Hochschulen um fast 170%. Wir haben über 600 Hochschulen inzwischen. Das heißt, wenn Sie irgendwo wohnen und eine Hochschule erreichen wollen, müssen Sie weniger als 60 Kilometer fahren. Es ist also überhaupt kein Kunststück, vom Wohnort aus, egal wo Sie wohnen, ein Studium aufzunehmen. Und das ist eine richtige Politik gewesen, im Übrigen auch mit Hochschuldependancen. Man muss ja nicht gleich eine ganze Hochschule irgendwo gründen, sondern indem man Fachbereiche, indem man besondere Fragestellungen ausgliedert und dort verfolgt, wo zum Beispiel auch eine dazugehörige Industrie ist. Das ist ein attraktives Muster.
Lassen Sie uns noch mal kurz zurück auf den Bereich Schule gehen. Das ist ein wichtiges Thema, ein emotionales Thema. Schulschließungen oder positiv formuliert Schulerhaltung. Sie empfehlen grundsätzlich den Erhalt von Primarschulen. Warum genau?
Wir empfehlen das deshalb, weil die Wohnortnähe bei den kleinen Kindern eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen ist es eher hinzunehmen, dass eine Primarschule sehr klein ist, als dass Kinder eine Stunde lang mit einem Bus irgendwohin transportiert werden müssen, um dort in einem größeren System untergebracht zu werden. Nicht zu unterschätzen ist auch die eminente Bedeutung, die die Einbindung einer Schule und des Personals der Schule in die Gemeinschaft, in die kleine Stadt, in die Dörfer hat, sodass ein höheres Maß an Verbindlichkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule bei der Bildung und Ausbildung der Kinder gegeben ist. Das können sich große Systeme gar nicht leisten. Auf dem Lande aber ist das viel häufiger der Fall. Und bei unserer heutigen Veranstaltung zur Vorstellung unseres Gutachtens kam auch eine ganze Reihe von Beispielen, warum das so gut funktioniert.
Eine Ihrer Empfehlungen lautet, wenn ich das jetzt richtig verstehe, im Prinzip, man sollte aber vor Ort auch mehr Verantwortung auf die Akteure vor Ort übertragen. Wie darf das aussehen? Wie kann das aussehen? Was versprechen Sie sich davon?
Das ist auch ganz unabhängig von der Frage Land-Stadt eine Forderung, die wir ja seit vielen Jahren erhoben haben, zu sagen, mehr Schulautonomie, das heißt Entscheidungen nicht durch die Behörden alleine treffen zu lassen, sondern eben auch vor Ort durch die Schulleitung in Verbindung mit den Eltern, in Verbindung bei größeren Kindern, natürlich auch mit den Kindern, weil vor Ort besser gewusst wird, was der wirkliche Bedarf ist. Auf der anderen Seite mag dem entgegenstehen, dass nicht jede Schule ihre eigene Digitalisierung selber erfinden kann, sondern hier müssen natürlich auch einheitliche Wege gegangen werden. Aber das, was etliche Bundesländer ja gemacht haben, nämlich der Schule ein kleines Globalbudget zur Verfügung zu stellen, über das sie selber verfügen kann, das ist der richtige Weg gewesen. Und hier ist aber noch sehr viel Luft nach oben.
Wie sieht die Zukunft aus?
Also das hängt davon ab, was Politik aus solchen Empfehlungen wie unseren macht, ob es eine Zuwendung zu den zum Teil schwierigen Verhältnissen in den Städten gibt oder nicht. Wir können nur empfehlen, das zu tun, ganz parteiunabhängig, denn es ist ja wenig genützt, wenn wir in den großen Städten, wo ja viele Millionen Menschen leben, wenn wir dort die Disparitäten sich steigern lassen und in anderen Bereichen es gelungen ist, das zu verhindern. Man muss gucken, wie kriegt man das Positive, was das Land mit sich bringt, also eine höhere soziale Verbindlichkeit beispielsweise, wie kriegt man das in die anonymen großen Städte hinein? Das geht über das, was das Stichwort Kiez mit sich bringen mag, aber es ist ungleich schwerer, weil die Anonymität und sagen wir mal, die fehlende Verantwortungsfähigkeit gegenüber den Nachbarn oder den unmittelbar relevanten Personengruppen, weil die natürlich weit entwickelt ist. Man kennt sich nicht, währenddessen auf dem Lande das anders ist. Das hat im Übrigen auch damit zu tun, dass auf dem Lande die Beschäftigungsmöglichkeiten dann auch gleich an der Stelle sind, wo die einzelnen Bildungseinrichtungen sich befinden. Wenn Sie einen kleinen Ort haben, wo ein mittelständisches Unternehmen mit 500 Arbeitsplätzen ist, dann will man dahin. Deswegen spielt auf dem Lande, obwohl die Zahl der Abiturienten ungefähr gleich ist gegenüber der Stadt, spielt dann trotzdem die duale Ausbildung für die Menschen, die auf dem Lande leben, eine viel größere Rolle. Häufig auch im Übrigen beides, eine duale Ausbildung und noch eine akademische Ausbildung dran zu hängen. Das ist natürlich eine optimale Kombination.
Das war Dieter Lenzen, Präsident der Uni Hamburg und Vorsitzender des Expertengremiums im Aktionsrat Bildung. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und jetzt noch mal kurz zum Stichwort Chancen. Wenn es um Erasmus geht, dann erhöhen sich offenbar die Jobchancen. Das sagen zumindest zwei Studien, die die EU-Kommission rausgegeben hat und in denen Erasmus-Absolventinnen und Absolventen befragt wurden. Konkret, 80% der Befragten haben innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss einen Job gefunden und 70% gaben an, dass sie nach dem Auslandsaufenthalt besser wussten, wo die Reise beruflich für sie hingehen soll. Für die Studien wurden zwischen 2014 und 2016 fast 77.000 Studierende befragt. Bildungsgefälle zwischen Land und Staat und was wirklich dahinter steckt, darüber haben wir gerade gesprochen. Jetzt bleiben wir mal in der Stadt, in Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition dort hatte versprochen, Familien zu entlasten. Klingt gut. Besser noch klingt diese praktische Maßnahme hier, kostenloses Mittagessen an den Grundschulen. Und noch besser wäre es, wenn das auch klappt. Da hört es dann allerdings leider auf mit dem Wohlklang. Was ist das Problem? Ganz banal, es fehlt der Platz. Mal bildlich gesprochen, wer Essen kocht, der sollte den Esstisch nicht vergessen. Claudia van Laak über eine gut klingende Idee, die überall umgesetzt wurde.
Schulleiterin Hildegard Greif-Groß ruft die Klassensprecher zusammen. Es tagt das Schülerparlament. Wichtiges Thema an diesem Freitag in der Peter-Petersen-Schule: Wie geht es weiter mit dem Mittagessen? Hat doch das Berliner Abgeordnetenhaus das kostenlose Schulmittagessen für die Klassen 1 bis 6 beschlossen. Und da die Sommerferien in diesem Jahr früh beginnen, gilt dies schon ab Anfang August.
Ihr werdet demnächst einen Brief für eure Eltern kriegen, wo ich den Eltern aufschreibe, dass uns das leid tut, aber dass wir zu Beginn des nächsten Schuljahres kein Essen für alle anbieten werden.
Die Peter-Petersen-Grundschule in Neukölln hat keine Aula. Das Schülerparlament tagt im Theaterraum. Die Klassenzimmer sind zu klein, Fachräume fehlen. Zurzeit besuchen 300 Kinder die Schule. Wenn es 200 wären, hätten sie genug Platz, schätzt die Schulleiterin. Derzeit essen die Schülerinnen und Schüler in 3 verschiedenen Horten außerhalb des Gebäudes.
Also in unserer Schule gibt es keinen Platz mehr für einen Kantineraum und es wäre auch nochmal ein größerer Aufwand, würde ich meinen, mit dem Essen, das hier auch hergebracht werden muss.
Dass wir keinen Raum haben, wo wir das Essen anbieten können.
Die Idee, gemeinsam im Klassenverband Mittag zu essen, finden alle gut. Deshalb liegen bald viele Ideen auf dem Tisch. Aufzüge einbauen, damit das Schulessen auch in alle Stockwerke geliefert werden könnte. Dann könnte man in der Klasse essen oder im Hof essen.
Zu deiner Idee auf dem Hof essen?
Okay, da könnte man vielleicht ein Zelt aufbauen.
Schulleiterin Hildegard Greif-Groß hat eine andere Idee. Da auch die Grundschule nebenan dasselbe Problem hat, könnten vielleicht beide Schulen gemeinsam die kommunale Galerie im benachbarten Körnerpark als Mensa nutzen. Vorher müsste die Kunst natürlich ausziehen.
Da wird das Kunstamt erstmal vor sein. Wenn Politiker schon sowas entscheiden, finde ich, dann muss man auch überlegen, ob Kunst für, wie viele Besucher werden die haben, 500 Besucher im Jahr, genauso wichtig ist wie Essen für 600 Kinder.
Jede fünfte Grundschule in der Hauptstadt hat gravierende Probleme mit der Essensversorgung, so der Grundschulverband. Das Land hat das kostenlose Mittagessen beschlossen, die Bezirke müssen es umsetzen. Die Zeit drängt, in knapp 5 Wochen beginnen die Sommerferien. Not macht erfinderisch. Und so hat der zuständige Stadtrat im Bezirk Mitte, Carsten Spalleck, eine ganz originelle Idee. Eine Zusammenarbeit mit Restaurants,
die erst nachmittags öffnen, wo man versucht zu kooperieren, weil man selber keinen Platz auf dem eigenen Gelände hat und sagt, komm, wie sieht's aus, können wir uns bei euch einmieten? So kreativ sind wir ja schon, gezwungenermaßen, weil gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
Und es gibt noch andere Bedenken. Wer ist für die Aufsicht zuständig, während die Kinder essen? Lehrerinnen oder Erzieherinnen? Landet am Ende nicht zu viel Essen im Müll? Denn was nichts kostet, ist nichts wert? Der rot-rot-grüne Senat wiederum ärgert sich. Da gibt die Regierung viele Millionen aus, um Berliner Familien zu unterstützen, die es dringend nötig haben. Aber es wird nur gemeckert.
Es ist selten so, dass bei irgendeiner Neuerung, die wir auf den Weg bringen, Schulen Hurra schreien.
Sagt etwa die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Maja Lasic.
Wir nehmen das Problem ernst, halten es aber für bewältigbar. Sonst hätten wir auch das Gesetz nicht auf den Weg gebracht. Das wird funktionieren.
Die Probleme, die die Grundschulen vorbrächten, seien lediglich theoretischer Natur, meint die SPD-Politikerin. Denn es sei momentan völlig unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für das kostenlose Mittagessen anmeldeten. Das stimmt. Einerseits. Andererseits müssen die Schulen auch und die Caterer vorbereitet sein auf einen möglichen Ansturm nach den Sommerferien. Schulleiterin Hildegard Greif-Groß jedenfalls hat sich entschieden. An der Neuköllner Petersen-Grundschule wird es, gesetzeswidrig, nach den Sommerferien kein warmes Mittagessen geben.
Ich bin, glaube ich, alt genug, um zu sagen, ich setze nicht was um, was ich unsinnig finde.
Die Kinder an ihrer Schule werden wie bisher entweder in den Hort gehen oder nach Hause.
Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Und wir blicken jetzt gewissermaßen mit studentischen Augen in ein Land, das in den vergangenen Wochen zum diplomatischen Krisenfall geworden ist.
Campus und Karriere. International.
Dass die Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen angespannt sind, ist ja keine neue Entwicklung. Und immer schon haben die Bürger des Landes diese angespannten Beziehungen zu spüren bekommen über wirtschaftliche Sanktionen. Auch jetzt wieder. Und kurz bevor der Iran ebenfalls seinen teilweisen Ausstieg aus dem Atomabkommen angekündigt hat vor kurzem, war eine Gruppe deutscher Studierender im Land. Und die haben dort eine Zivilgesellschaft vorgefunden, die, obwohl sie vom theokratischen Regime dort unterdrückt wird, sich eine gewisse Vielseitigkeit und eine gewisse Lebendigkeit erhalten hat. Michael Briefs hat die Studierenden begleitet.
Jüdischer Gottesdienst in der großen Synagoge im Zentrum der 16-Millionen-Metropole Teheran. 15 deutsche Studenten haben auf einer Stuhlreihe Platz genommen und schauen gebannt zu, wie zeremoniell gekleidete Rabbiner die Tora-Rolle aus ihrem Schrein in die Mitte des Gebetsraums tragen. Einige der Studenten filmen mit ihren Handys das Geschehen. Ihre Professorin, die Deutsch-Iranerin Katayun Amipur, hat die Erlaubnis dazu bekommen.
Man braucht schon eine Genehmigung des iranischen Kulturministeriums. Sonst kann man natürlich auch nicht einfach gucken, wie zelebrieren Juden ihren Gottesdienst. Also man braucht die Genehmigung schon. Aber es ist dann auf der anderen Seite auch nicht der totale riesengroße Akt, sie zu bekommen.
Die deutschen Studierenden waren beeindruckt, wie frei die jüdische Gemeinde im Iran ihre Religion praktizieren kann. Die alteingesessenen religiösen Minderheiten der Juden und armenischen Christen leben im Iran unbehelligt. Für Glaubensgemeinschaften, die als religiöse Abspaltung aus dem Islam hervorgegangen sind, gilt das jedoch nicht, schränkt die Iranistikprofessorin ein.
Die größte religiöse Minderheit in Iran sind die Baha'is. 300.000. Ich habe in den beiden Seminaren zur Vorbereitung sehr viel über Baha'i gemacht. Aber es war mir auch klar, dass es einfach zu gefährlich ist für die religiöse Minderheit der Baha'is.
In Bezug auf Menschenrechtsstandards oder Pressefreiheit belegt der Iran im internationalen Vergleich einen der hinteren Plätze. Doch diese Zahlen allein sagen wenig aus über die Bevölkerung des Landes, meint Exkursionsteilnehmer Hasan Celebi. Der Deutsch-Türke studiert in Köln Islamwissenschaft und Philosophie.
Dieses Bild, was hier kreiert und geschaffen wird und sozusagen die Medienrealität bildet, ist halt mitnichten das, was die iranische Bevölkerung ausmacht, ihre Pluralität ausmacht.
Die Makalat, in dem er quasi seine ethisch-religiösen Schriften...
Hasan Celebi hat wie andere Mitreisende mit Vorträgen dazu beigetragen, dass die Reise informativ war. Die iranischen Reiseleiter haben versucht, den Studenten auf 3500 Kilometern Reise ein möglichst umfassendes Bild des Irans und seiner Menschen zu zeigen und sich gegenseitig kennenzulernen. Kirsten Bückers ist Ethnologin. Ihr Schwerpunkt im Bachelor und Master liegt aber auf dem Iran.
Die Reise an sich war sehr schön, weil wir an viele Orte gekommen sind, wo man alleine definitiv nicht so einfach hingekommen wäre. Und für mich ist es eigentlich immer wieder, wenn ich in den Iran komme, diese Differenz zwischen der Regierung zum Beispiel und dem alltäglichen Leben sehr beeindruckend.
Während ihrer freien Zeit konnten die Studenten im Zentrum Teherans die Uni, Coffeeshops, Kinos und Buchläden besuchen, waren mit der Metro oder dem Taxi in den überfüllten Straßen unterwegs und wurden mit einer angesichts der angespannten Lage immer noch beeindruckenden Lebensfreude und Gastfreundschaft belohnt.
Wie man sich überlegt, dass eine Bevölkerung 30 Jahre lang unter so einer Propaganda lebt und vielleicht gerade zum Trotz sich Freiräume erkämpft und frei hält und diese auch verteidigt und immer noch mit einem offenen Ohr und einem offenen Geist irgendwie Dinge aufnimmt. Das finde ich immer wieder, also je länger ich darüber nachdenke, beeindruckend.
Die Menschen im Iran bekommen seit über 30 Jahren enormen wirtschaftlichen und politischen Druck vom Ausland und der eigenen Regierung zu spüren. Noch können Ärzte, Juristen und Verwaltungsangestellte, denen es vergleichsweise gut geht, den grassierenden Währungsverfall und die steigenden Preise auffangen. Aber für den einfachen Bazarhändler oder Studenten und Künstler wird es eng. Da gehört der wohlkalkulierte Regelbruch zum täglichen Überlebenskampf. Katayun Amipur?
Es gab Studentenproteste 2 Wochen vorher. Da haben die Studierenden protestiert, weil sie gesagt haben, der Preis für Nudeln ist angestiegen in Iran. Und zwar so weit, dass wir uns nicht mal mehr Nudeln leisten können. Wir essen doch sowieso schon nur noch Nudeln mit Butter, Nudeln mit Ketchup. Wenn es schon so weit gekommen ist, dass die Mädels versuchen, Rucksäcke zu klauen, dass sie, wie meine Cousine dann meinte, sich wirklich prostituieren, weil es nicht mehr anders geht, dann wissen wir ja auch, über was für eine Situation in Iran wir im Moment reden.
Die Bevölkerung des Iran will keinen gewaltsamen Umsturz. Daran ändert auch das aktuelle Säbelrasseln der USA nichts. Noch hoffen die Iraner auf eine Chance für ihre Zivilgesellschaft.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop. Dort am Mikrofon Ida Plodroch. Und eines ihrer Themen ist Comic-Journalismus. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.